SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz hat Österreichs Bundeskanzler Stocker eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Die Ermittler suchen außerdem weiter nach dem Motiv des Amokschützen. Am Abend wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt. Steffi Linkscheid aus der Nachrichtenredaktion mit mehr Informationen.
Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit in Wien, Huf, hat den Fund des Abschiedsbriefs bestätigt. Er habe aber keine neuen Erkenntnisse zum Motiv gebracht. Der 21-jährige frühere Schüler des Gymnasiums hatte am Dienstagvormittag in der Schule 10 Menschen getötet und sich danach selbst das Leben genommen. Er war Österreicher aus der Region Graz, sagt die Polizei. Bei dem Angriff hat er 2 Schusswaffen eingesetzt, die er legal besessen hatte. Die Tat hat in Österreich eine Debatte über das Waffenrecht ausgelöst.
US-Präsident Trump hat im Zusammenhang mit den Protesten in Los Angeles von einer ausländischen Invasion gesprochen. Bei einer Veranstaltung behauptete er ohne Belege, viele der Demonstranten gegen seine Einwanderungspolitik seien bezahlt worden. In einem Teil von Los Angeles hat die Bürgermeisterin am Abend eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Unsere USA-Korrespondentin Nina Barth berichtet.
Seit Montagabend Ortszeit Los Angeles hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 100 Menschen festgenommen. Die meisten von ihnen, weil sie der Anordnung, eine Versammlung aufzulösen, nicht folgen wollten. Trump hat 4000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Ministeriums wird er mehr als 130 Millionen Dollar kosten.
Währenddessen haben auch in New York tausende Menschen gegen die verschärfte Einwanderungspolitik von Präsident Trump demonstriert. Dabei blieb es aber größtenteils friedlich und geordnet. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine hat es in der Nacht erneut Tote und Dutzende Verletzte gegeben. In der ostukrainischen Stadt Charkiw wurden Medienberichten zufolge bei einem heftigen Drohnenangriff mindestens 2 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Darunter sollen auch Kinder sein. Der Bürgermeister der Stadt sagte, Wohnhäuser seien getroffen worden. Erst vor wenigen Tagen war der bisher heftigste Angriff auf Charkiw seit Kriegsbeginn gemeldet worden. Bundeskanzler Merz bezeichnete die russischen Angriffe als Terror. Bundesinnenminister Dobrindt lehnt ein AfD-Verbotsverfahren weiter ab. In den ARD-Tagesthemen hat er das folgendermaßen begründet.
Ich will der AfD eigentlich diesen Gefallen nicht tun, dass man ihrem Narrativ, ihrer Erzählung auch noch nachkommt, nach dem Motto, die Parteien, die etablierten Parteien können sich politisch mit ihr nicht mehr auseinandersetzen. Deswegen versucht man es jetzt juristisch. Ich glaube, dass das eher Wasser auf die Mühlen dieser Opfererzählung der AfD ist. Das sollte man nicht tun. Ich bin dafür, dass wir mit guter Politik die AfD wegregieren aus der Mitte des Deutschen Bundestags und aus der Mitte der Gesellschaft. Das finde ich erfolgsversprechender. Mhm.
Soweit Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU. Die Grünen haben vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern ins Leben zu rufen, um gemeinsam eine Strategie für ein AfD-Verbotsverfahren zu entwickeln. Die Landkreise in Rheinland-Pfalz reagieren gemischt auf die Pläne der Bundesregierung, den Familiennachzug bestimmter Geflüchteter zeitweise zu stoppen. Der Kreis Mainz-Bingen etwa geht davon aus, dass es dadurch keine nennenswerte Entlastung gibt. Katrin Freisberg berichtet.
Nach Angaben des Kreises Mainz-Bingen ist der Familiennachzug bei der betroffenen Gruppe von subsidiär Schutzberechtigten aktuell kein Massenphänomen. Die geplante Aussetzung von 2 Jahren sei allenfalls als ein symbolischer Akt zu bewerten. Die Kreise Main-Koblenz, Westerwald und Germersheim gehen davon aus, dass es ihre Kommunen zumindest etwas entlaste, wenn zeitweise weniger Familien nachkämen. Das betreffe vor allem die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die Stadt Koblenz gibt zu bedenken, dass eine lange Trennung von ihren Familien für Geflüchtete sehr belastend sei. Das könne die Integration behindern.
Einen Hausarzt nah am eigenen Wohnort zu finden, kann schon mal schwierig werden. Und das dürfte sich so schnell nicht ändern. Ein Viertel der Hausärztinnen und Ärzte in Deutschland überlegt, ihre Tätigkeit innerhalb der nächsten 5 Jahre aufzugeben. Das geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage hervor. Thomas Wüstmann mit den Einzelheiten.
Deutschlands Gesundheitswesen steht vor einem großen Problem. Das ist nichts Neues, wird aber durch eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh bestärkt. Demnach will ein Viertel der derzeit praktizierenden Hausärzte in den nächsten 5 Jahren aufhören. Die meisten von ihnen aus Altersgründen, aber auch die, die weitermachen wollen, weniger arbeiten und ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Mit der Folge, dass sich die Zahl der fehlenden Hausärzte in den kommenden Jahren von derzeit 5.000 auf 10.000 erhöhen könnte, schätzt die Bertelsmann Stiftung. Sie fordert, die Mediziner von Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben zu entlasten, damit sie Aufgaben an nichtärztliche Assistenten übergeben könnten. Denn die Mehrheit der eigentlich aufgabewilligen Ärzte wäre sogar bereit, weiterzumachen, wenn sie sich weniger um Bürokratie kümmern müssten als um ihre Patienten.
Basketball-Bundesligist FC Bayern steht als erster Finalist um die deutsche Meisterschaft fest. Die Münchner gewannen im 4. Playoff-Halbfinalspiel gegen die Heidelberg Academics mit 94:82 nach Verlängerung. Auf wen die Bayern im Finale treffen, ist noch unklar. Ratiopharm Ulm hat den Einzug ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft gestern erstmal verpasst. Die Ulmer verloren am Abend im 4. Playoff-Halbfinalspiel bei den Würzburg Baskets mit 77:78. Damit haben beide Teams jetzt 2 Siege auf dem Konto. 3 braucht es fürs Weiterkommen. Die Entscheidung fällt dann übermorgen in Ulm. Er war einer der wichtigsten deutschen Künstler der vergangenen Jahrzehnte, der Maler und Objektkünstler Günter Uecker. Gestern Abend ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Thomas Kallus blickt auf sein Werk zurück.
Zu Ueckers Markenzeichen wurden vor allem dreidimensionale reliefartige Nagelbilder auf Platten und Brettern. Seine Werke erzeugten durch die Anordnung der Nägel ein dynamisches Spiel von Licht und Schatten. Aber wer ihn auf den Nagel verkürzen will, verkennt ihn, denn Uecker war gleichzeitig Maler, Bühnenbildner, Zeichner und Filmemacher. Und er war Zeit seines Lebens Mahner, Poet und Philosoph. Anfang der 1960er Jahre gründete der gebürtige Mecklenburger zusammen mit Heinz Mack und Otto Piene die Künstlergruppe Zero. Damit wurde Uecker Teil des kühnen Aufbruchs deutscher Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele große Museen und Sammlungen in aller Welt, wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in New York, würdigten sein Werk. Auf Auktionen erzielten seine Arbeiten zum Teil 7-stellige Summen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's viel Sonne, anfangs halten sich hier und da noch Wolken. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in der Hohen Eifel und bis zu 28 Grad am Hochrhein.
SWR aktuell, Hintergrund.
Die Weltmeere sind ganz entscheidend für unser Überleben. Das vergisst man gerne mal zwischen all den Klimasorgen, die wir ja eh schon haben. Überhitzt und verschmutzt, wie können wir unsere Ozeane retten? Das ist unsere Serie in dieser Woche, denn in Nizza läuft gerade die 3. UN-Ozeankonferenz. Heute tauchen wir ab in die Tiefen. Obwohl die Ozeane 2/3 unseres Planeten bedecken, wissen wir erstaunlich wenig über sie. Weite Teile der Tiefsee sind noch unerforscht. Warum es so wichtig ist, die Geheimnisse der Ozeane zu lüften und wie neue Technik dabei helfen könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit der Meeresbiologin Antje Boetius gesprochen. Sie hat lange das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven geleitet und ist seit kurzem Präsidentin des Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien. Sie erforschen seit Jahrzehnten die Ozeane, insbesondere die Tiefsee und die Polargebiete. Eine aktuelle Studie besagt, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten weniger als 0,001% des Tiefseebodens visuell beobachtet haben. Sind unsere Ozeane also eine riesige Blackbox?
Sie sind vor allen Dingen ein weißer Fleck auf der Landkarte der Erde. Und das ist schon unglaublich, wenn man bedenkt, wie einerseits wir uns nach dem All richten verstehen wollen, ob es außer uns noch irgendwo Leben gibt. Ich sag mal nichts zu dem Grad der Intelligenz, den wir erwarten hier. Aber das ist für mich absolut faszinierend, dass wenn man eben abtaucht in diese Welt der Tiefsee, ohne Sonnenlicht, mit unfassbar vielfältigen Lebensformen, dass es dann fast wie eine Reise zu einem anderen Planeten ist. So wenig wissen wir eben über unseren Erdball, der blau ist.
Diese Studie, aus der ich gerade zitiert habe, die zeigt auch, dass die Beobachtungen, die es bisher gab, extrem verzerrt sind. 97% aller Tauchgänge wurden nur von 5 Ländern durchgeführt und 71% fanden allein in den Gewässern der USA, Japans und Neuseelands statt. Was bedeutet das für unser Verständnis der Ozeane?
Ja, als die Studie rauskam von Kollegen vom Scripps Institution of Oceanography, das ist ein Nachbarinstitut in Kalifornien, da haben wir am Mbari geschmunzelt, weil es gibt dort auch so eine Abbildung, da sieht man, wo sind die meisten Beobachtungen gemacht. Und dann kommt der Monterey Canyon, genau wo Mbari steht, und das sind auch die Mbari-Beobachtungen. Woran liegt das, dass das so kleine Zahlen sind, dass wir also so wenig wissen? Weil die Technologien, die man braucht, um den Ozean zu erforschen, um wirklich eine Karte zu haben mit einem Blick auf den Meeresboden, der so ist wie unsere Karten an Land, da gibt es nur ganz wenig Länder, ganz wenig Technologien, und die sind immer noch sehr teuer, um das durchzuführen. Und das ist eben traurig für so viele Länder. Darum geht es ja auch bei der UN-Konferenz. Wie können wir besser forschen, besser teilen? Denn wenn man sich dann für Meeresschutz interessiert, wenn man etwas entscheiden will und man kann sich nur für wenig entscheiden, weil man für mehr nicht Geld hat, dann muss man eben wissen, wo ist es am günstigsten für das Leben, was man schützen will. Und dazu braucht man Landkarten. Da muss man wissen, ist da ein Seeberg? Wo leben denn die Lebewesen? Wo brüten sie? Und diese Auflösung auf der Ebene, wo halten sich die Organismen selber am liebsten auf, die haben wir wirklich fast nirgendwo. Also nur bei den Ländern, die große Forschungsschiffe und U-Boote und Roboter haben. Und daher die Verzerrung der Karte der Meere.
Nun wird man schwer den gesamten Ozeanboden erfassen können. Aber in welchen Bereichen, welchen Gebieten müsste man aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren genauer hinschauen?
Ja, wenn wir jetzt einfach so weiter forschen würden, wie wir es derzeit tun, dann würde das Jahrhunderte dauern, bis wir überhaupt eine Karte der Bathymetrie haben. Bathymetrie bedeutet hier also eine Tiefenverteilungskarte, die uns dann eben zeigt, wo sind die Gräben, wo sind die Löcher, wo sind die Berge. Und das hat man bisher immer mit Forschungsschiffen gemacht, die dann geplant werden. Und das ist doch alles recht teuer. Da gibt es aber Lösungen, die auch hier diskutiert werden. Und zwar, warum können nicht viel mehr Schiffe, nämlich auch die kommerziellen Schiffe, helfen, die Ozeane auszuloten, sodass es für den Schutz gut ist? Können Segelboote helfen, weil doch sehr viele Menschen mittlerweile auch mit Segelbooten unterwegs sind? Da bieten sich hier auch die Sportorganisationen wie Ocean Race an. Wir haben hier viel von Boris Herrmann von Team Alicia dazu gehört. Segeln kann auch der Wissenschaft helfen. Und dann bietet sich aber vor allen Dingen die Robotik an. Und das ist noch nicht mal mehr in dem Sinne ein Kostenfaktor, weil Roboter sind sogar einfacher und günstiger zu haben. Es ist ein Lerninvestment. Also das müssten alle Länder jetzt investieren, dass sie Ingenieure haben und Menschen, die sich für die Kartierung interessieren. Dann würde das viel schneller gehen.
Sagt die Meeresbiologin Antje Boetius. Sie ist Präsidentin des Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien. Überhitzt und verschmutzt, wie können wir unsere Ozeane retten? Das ist unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh geben wir Ihnen dann einen Überblick, welche Fische man noch bedenkenlos kaufen kann.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Bremerhaven beginnt am späten Nachmittag die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Unter dem Vorsitz von Bremens Innensenator Ulrich Meurer von der SPD geht es unter anderem um Gewalt gegen Frauen und den Umgang mit der AfD. Daniel Hoffmann berichtet.
Mit Blick auf die AfD geht es auch um ein mögliches Verbotsverfahren gegen die Partei. Allerdings stuft Bremens Innensenator Meurer die Erfolgsaussichten für ein Parteiverbot derzeit als gering ein. Das vorliegende Gutachten des Bundesverfassungsschutzes reiche aus seiner Sicht nicht dafür aus, sagte der SPD-Politiker der Zeitung Die Welt. Das sehen auch viele seiner Innenministerkollegen so. Außerdem bemängelt Meurer die Uneinigkeit beim Bund und den Ländern in der Frage. Beim Thema Gewalt gegen Frauen plädiert Meurer für die Einführung von elektronischen Fußfesseln für Gewalttäter nach spanischem Vorbild. Gefährdete Frauen können so frühzeitig gewarnt werden, wenn sich ihr potenzieller Angreifer nähert.
Auch die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder treffen sich heute, und zwar in Weimar. Baden-Württemberg will sich dort dafür einsetzen, dass Tabletten zur biologischen Bekämpfung der asiatischen Tigermücke leichter ausgegeben werden können. Details dazu hat Annika Jahn.
Die sogenannten BTI-Tabletten sind wasserlöslich und werden zur Bekämpfung von Stechmückenlarven in stehenden Gewässern eingesetzt. Bisher konnten Gemeinden die Tabletten an Bürgerinnen und Bürger ausgeben, zum Beispiel in Rathäusern. Seit diesem Jahr schreibt eine neue Richtlinie vor, dass Gemeinden zunächst Beratungsgespräche führen müssen, bevor sie die Tabletten abgeben dürfen. Die Staatssekretärin im Landesgesundheitsministerium Leidig will, dass diese Regelung wieder zurückgenommen wird. Für Beratungen hätten die Kommunen weder das Personal noch das Geld. Außerdem verzögere sich dadurch der wirksame Kampf gegen die Tigermücke.
Knapp 4 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal soll der Rheinland-Pfälzische Landtag heute ein neues Brand- und Katastrophenschutzgesetz beschließen. Der Gesetzgeber zieht damit Konsequenzen aus der Aufarbeitung der Flutkatastrophe vom Juli 2021 mit 135 Toten. Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung sind allerdings längst nicht alle glücklich. Einzelheiten von Christian Buttgereit.
Künftig sollen Kommunen verpflichtet werden, für den Katastrophenfall Alarm- und Einsatzpläne bereitzuhalten und Übungen zu organisieren. Außerdem soll es in jedem Landkreis einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur geben. Eine zentrale Rolle kommt dem neu gegründeten Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz zu. Der parlamentarischen Gruppe der Freien Wähler sind die Verantwortlichkeiten im Katastrophenfall jedoch nicht konkret genug geregelt. In einem Änderungsantrag für die heutige Parlamentssitzung fordern sie, dass bei Katastrophen größeren Ausmaßes die Landesbehörde die Einsatzleitung nicht nur übernehmen kann, sondern automatisch übernehmen muss.
Polens Ministerpräsident Tusk stellt heute im Parlament die Vertrauensfrage. Sein liberal-konservatives Lager hatte die Präsidentschaftswahl vor 10 Tagen gegen den Kandidaten der national-konservativen PiS-Partei verloren. Tusk will sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für mögliche Konflikte mit dem neuen Präsidenten Nawrocki holen. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Für junge Däninnen dürfte der heutige Tag eine einschneidende Änderung bringen, denn das Parlament dort stimmt heute über die Einführung einer Wehrpflicht für Frauen ab und eine Zustimmung gilt so gut wie sicher. Dann wäre Dänemark nach Schweden das 2. EU-Land, das Frauen zum Dienst an der Waffe heranzieht, wobei sich zunächst erstmal wenig ändern könnte, wie Arne Bartram berichtet.
Erstmal wird festgelegt, wie viele Wehrpflichtige das Militär überhaupt braucht in dem Jahr. Dann wird abgefragt, wer hat eigentlich Lust, wer will das vielleicht freiwillig machen. Und nur wenn es nicht genügend Freiwillige für den Wehrdienst gibt, dann wird ausgelost. Aber eben, wenn die neuen Regeln gelten, kann es dann Frauen und Männer gleichermaßen treffen. In den letzten Jahren war die Lotterie übrigens aber kaum nötig, denn da haben sich fast immer genügend freiwillig gemeldet. Rund 1/4 übrigens Frauen, denn die konnten bisher eben auch schon freiwillig mitmachen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, soll neuer deutscher Botschafter am Heiligen Stuhl werden im Vatikan. Vermutlich wird die Personalie heute Vormittag im Bundeskabinett beraten. Auf den zweiten Blick kann unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Salbert der Idee durchaus etwas abgewinnen.
Über den Vatikan gibt es eine Menge Krimis. Illuminati ist einer der berühmtesten. Andere heißen die Verschwörung, die Vatikanintrige oder der Bankier Gottes. Bei so viel Geheimnis und Strippenzieherei müsste sich der deutsche Geheimdienstchef ja gleich zu Hause fühlen, wenn er neuer Botschafter am Heiligen Stuhl wird. Bruno Kahl, im Moment noch Chef des Bundesnachrichtendienstes, ist sowieso kein typischer Schlapphut. Wer ihn sieht, denkt eher an einen braven Beamten als an einen Oberspion. Woraus er nie ein Geheimnis gemacht hat, ist sein tiefer Glaube. Und wenn er jeden Abend brav gebetet hat dafür, dass das mit diesem Rom-Job klappt, dann hat er offenbar einen ganz guten Draht nach ganz oben. Denn heute werden voraussichtlich der Kanzler und sein Kabinett seinen Wunsch erfüllen und seiner Berufung zustimmen. Dann könnte Bruno Kahl demnächst in einer schmucken Botschaftsresidenz im römischen Diplomatenviertel Parioli in seinem großen Garten wandeln und Audienzen beim Papst einfädeln. Der Posten gilt als eher ruhig. Wahrscheinlich hat er dann auch Zeit, viele Vatikan-Krimis zu lesen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.